redet, ist nicht tot.
Willkommen zum Geschichtsunterricht einer Koproduktion von Vrindt und D-Radio Wissen und von D-Radio Wissen zugeschaltet Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias.
Wie immer einen schönen Gruß aus Köln.
Heute die Charta 77.
Ja.
Ich habe das Wort mal gehört, vermutlich weil du es letzte Woche mal gesagt hast, aber ich habe nicht die leiseste Ahnung, was das ist. Ist das eine Bildungslücke oder ist es okay, wenn man das nicht weiß?
Naja, es ist keine Bildungslücke. Man muss es nicht unbedingt wissen, aber so Eingeweihte und Leute, die sich halt mit der Geschichte des Ostblocks, des Kommunismus, der Tschechoslowakei oder der Tschechischen Republik, wie immer du willst, beschäftigen, die wissen das schon. Da kommt der Name Václav Havel relativ schnell über die Lippen. Der ist ja bekannt. Mhm. Dann gibt es noch Pavel Kohut, der zurzeit in Österreich lebt, und Jiří Dienstbier, das ist ein ehemaliger Außenminister, nach der Wende von 1990 gewesen. Also es gibt so ein paar Namen, die mit dieser Charta 77 zusammenhängen. Und es handelt sich tatsächlich um eine Art Deklaration, um eine Petition, um ein Schriftstück, das am 1. Januar 1977, deswegen der Name Charta 77, veröffentlicht wurde in der Tschechoslowakei, damals CSSR. Und diese Petition, dieses Schriftstück prangerte sozusagen die Missstände in der damaligen CSSR an und forderte Religionsfreiheit, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, Versammlungsfreiheit, also all die Dinge, um die es damals ging. Und dieses Papier, dieser Text wurde in der Tschechoslowakei, in der CSSR damals relativ schnell, ich sag mal, mit einer Gegencharta, mit einer Gegenoffensive schriftlicher Art in der entsprechenden Parteipresse, Rode Pravo, ich sag mal, kommentiert oder niedergeschrieben, während es im Westen, also bei uns, gab es Abdrucke in der Frankfurter Allgemeinen, es gab große Diskussionen darüber. Pavel Kohut und Václav Havel wurden natürlich sofort sehr prominente Menschen hier im Westen, weil in diesem Papier, in dieser Charta 77, so etwas gesehen wurde wie, naja, vielleicht sollte man sagen, Aufstand des Gewissens, ein Ruf gegen die Unfreiheit im kommunistischen System. Und all das wurde natürlich vom Westen heftig unterstützt. Und das waren dann auf einmal unsere Freunde, die Guten also. Und insofern ist es wahrscheinlich jedenfalls hier bei uns im Westen relativ schnell bekannt geworden, währenddessen ist im Osten zunächst einmal gar nicht bekannt war, es dann aber bekannt wurde, weil eben in den Parteizeitungen über diese Charta 77 berichtet wurde, in Form von Gegenpropaganda. Das heißt, es gab eine Anti-Charta und diese zu unterschreiben wurden Intellektuelle, Künstler, Sportler, Prominente aller Art nahezu gezwungen. Mhm. Und dann kommt sozusagen im Umkehrschluss, dass die Leute dann gesagt haben, also wenn es eine Anti-Charta gibt, dann muss es ja auch eine Charta geben. Was ist denn das eigentlich? Und insofern wurde es dann auch dort selbst relativ bekannt, also
selbst ans Kreuz genagelt, ja.
Ja, so ähnlich. Also es ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen? Also im Nachhinein, wir können da jetzt drüber lachen. Damals war das natürlich in den Augen der Machthaber in der CSSR ein Frontalangriff auf das System, auf die Art und Weise, wie also der Kommunismus in der CSSR gelebt wurde oder verordnet wurde. Und insofern war die Reaktion darauf natürlich klar.
Konterrevolution haben die sowas in der Regel genannt, oder?
Das ist richtig und das, also jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen, da wurde nicht geschossen, es wurde nicht, ich sag mal, mit Massendemonstrationen gegen den Staat angegangen, sondern es wurde eine intellektuelle Auseinandersetzung begonnen, die aber sehr wirksam war. Und insofern ist die Charta 77 tatsächlich ein Element, ein Baustein, ein Mosaikteilchen auf dem Weg eben zum Ende des Kommunismus oder der kommunistischen Welt. Und insofern hat diese Charta eine große Bedeutung. Und wir verstehen sie heute nur, das ist ja mein Credo immer, wenn wir vergessen, dass wir heute Internet haben und so weiter, sondern wir müssen uns zurückversetzen ins Jahr 1977 und mindestens mal zwei, ich sag mal, wichtige Punkte mit bedenken, die einfach auch erklären, aus welcher Geisteshaltung und in welcher politischen Situation diese Charta 77 eben entstanden ist. Das erste war der Prager Frühling von 1968. Mhm. Also Stichwort Alexander Dubček, wir schaffen einen, Zitat, Sozialismus mit menschlichem Antlitz. Das war im Prinzip auch natürlich eine Konterrevolution, die aber jetzt nicht antisozialistisch war, sondern die einfach einen anderen Sozialismus wollte. Eben den, der menschlicher war, in dem man besser leben konnte, der einfach bestimmte Bedürfnisse besser befriedigen würde als der bis dahin existierende Sozialismus in der CSSR. Und der Aufstand von 1968, der sogenannte Prager Frühling, wurde nach einigem Hin und Her tatsächlich brutal militärisch niedergeschlagen und danach fiel dieses Land in eine Starre. Mhm. Ja, die Menschen, die damals den Aufstand gemacht haben, 1968, wurden teilweise verfolgt, in den Knast gesteckt, aus dem öffentlichen Leben entfernt. Alexander Dubček, der war KP-Führer seinerzeit, werkelte dann als Gärtner und war also im Grunde genommen aus der Öffentlichkeit verschwunden. Diejenigen, die an seiner Seite gewesen sind, ebenfalls. Und das Land war sozusagen wieder zurückgefallen in diese Schockstarre, in der eben damals viele dieser Länder waren und in der das Leben für die Menschen wirklich keine Freude gewesen ist. Und jeder, der zu diesen Zeiten mal irgendwie zu Besuch in diesen Ländern war oder Bekannte dort hat und sich das hat schildern lassen oder selbst hat ansehen können, der kann nachvollziehen, was ich gerade versucht habe zu beschreiben, also ein wirklich starres und nicht mehr freies Leben. Mhm. Das ist der eine Punkt, den man tatsächlich im Hinterkopf haben muss. Und der zweite Punkt ist, es hat schon Mitte der 60er den Versuch gegeben seitens der Sowjetunion, in Ermangelung eines großen Friedensvertrages nach dem Zweiten Weltkrieg, den gibt es ja bis zum heutigen Tage nicht, ja. Also in Ermangelung dieses Friedensvertrages, der eben dann auch die Grenzen stabilisiert hätte und gesichert hätte und akzeptiert hätte, hatte die Führung in Moskau immer schon überlegt, eine europäische Konferenz einzuberufen oder vorzuschlagen, die sozusagen als Ersatz dafür dienen könnte, indem nämlich auf dieser Konferenz die damals bestehenden, also Mitte der 60er Jahre bestehenden europäischen Grenzen sich gegenseitig garantierte. Dass also alle Unterzeichnerstaaten eine Formulierung finden, aus der hervorgeht, dass die Grenzen, so wie sie in dem Moment bestanden, nicht mehr verändert werden, jedenfalls nicht mit militärischen Mitteln verändert werden können. Ja. Das hatte den tieferen Sinn, dass dadurch das Sowjetimperium sozusagen abgesichert ist. Also die Gewinne, die man nach dem Zweiten Weltkrieg auf Konferenzen und durch Eroberungen gemacht hatte, also das russische, sowjetische Hegemonialreich sozusagen nach außen zu stabilisieren durch Absicherung der Grenzen. Dieser Vorschlag wurde vom Westen immer abgelehnt. Mhm. Unter anderem mit der Begründung, dass man ja in der CSSR 1968 militärisch eingegriffen habe und mit solchen Drecksäcken würde man eben nicht an einen Verhandlungstisch gehen. Gut.
Dann war das eine gute oder war das eine schlechte Idee, jetzt so in der Rückschau?
In der Rückschau war es eine gute Idee. Damals konnte man natürlich darüber diskutieren. Reden wir jetzt mit denen oder reden wir nicht mit denen? Aber es kam noch ein weiterer Punkt hinzu, der die Sache dann doch wieder letztendlich ins Rollen gebracht hat. Wir erinnern uns, dass es in Deutschland die Entspannungspolitik gab mit Willy Brandt und Walter Scheel. Mhm. Und dass sehr viele Verträge geschlossen wurden mit dem Ziel der Aussöhnung Deutschlands mit den damaligen ehemaligen Kriegsgegnern in Osteuropa. Die Westaussöhnung war ja schon einigermaßen fortgeschritten durch Adenauer. Und nun also die Ostaussöhnung und da waren unter anderem eben Verträge mit Moskau dabei und ein Vertrag mit Ostberlin, also ein innerdeutscher Vertrag. Und im Zuge dieser gesamten Entspannungspolitik, der unter anderem eben auch ein Vier-Mächte-Abkommen für Berlin erneuert hatte oder eine Konferenz über das von den vier Mächten verwaltete West-Berlin vor allem zum Inhalt hatte. Im Zuge dieser ganzen Entspannungspolitik und der begonnenen Dialoge zwischen der westdeutschen Regierung und vielen osteuropäischen Staaten ist dann die Idee gekommen, dass man doch vielleicht diese alte sowjetische Idee wieder aufgreifen könnte, um im Zuge der Entspannungspolitik, die da von den Deutschen jetzt ausgegangen sei, sozusagen eine Art gesamteuropäische Entspannung herzustellen. Und dann auch eben Grenzen abzusichern, die ja auch im westlichen Sinne durchaus von großem Interesse gewesen sind. Dieses nennt man den KSZE-Prozess.
Ah, Konferenz zur Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa.
Genau.
Das war so ein Dauerbrenner in der Tagesschau früher, erinnere ich mich noch dran.
Ja, die gibt es im Übrigen heute immer noch als OSZE, also das ist eine Organisation. Damit ist die Verstetigung dieser Konferenzsituation gemeint. Also man ging auf die Sowjets zu und sagte, passt mal auf, Freunde, jetzt habt ihr auch schon so schön Verträge mit dem Westen hier gemacht und mit der Regierung Brandt-Scheel. Lasst uns doch mal überlegen, ob wir nicht auch das Ganze auf europäischen Maßstab sozusagen setzen könnten. So, und dann begann dieser KSZE-Prozess. Anfang der 70er Jahre mit mehreren Konferenzen und ganz unterschiedlichen Interessen. Also die Sowjets wollten unbedingt, dass die Grenzen stabilisiert werden. Die Anrainerstaaten sozusagen drumherum, die Pufferstaaten, also Polen, Bulgarien, Rumänien und so weiter, die wollten eher wirtschaftliche Beziehungen mit dem Westen haben zur Verbesserung der eigenen Lage. Und die DDR hatte natürlich das ganz besondere Ziel sozusagen, dass die innerdeutsche Grenze sozusagen garantiert wird und der Westen darauf verzichten würde, sie möglicherweise mit militärischen Mitteln zu verändern. Die Polen im Übrigen wollten die Akzeptierung oder Akzeptanz der Oder-Neiße-Grenze, also der polnischen Westgrenze, was ja von der Bundesrepublik immer dementiert wurde. Das ginge nicht und würde sozusagen den endgültigen Verlust der deutschen Ostgebiete nach sich ziehen. Also diese Debatte ist sozusagen hier bei uns dann gelaufen.
Kohl hat es dann am Ende gemacht, ne?
Kohl hat es gemacht am Ende, und aber so weit sind wir ja noch gar nicht.
Lange nicht, ja.
War Kohl ja noch ein mittelprächtiger CDU-Fürst, also noch gar nicht von großer Bedeutung. Und obwohl doch, er war schon Ministerpräsident, also so wenig Bedeutung hatte er auch nicht gehabt. Jedenfalls kommt es also zu diesem KSZE-Prozess, und der endet eben am 1. August 1975 mit der Schlussakte von Helsinki. In dieser Schlussakte von Helsinki werden tatsächlich die Grenzen akzeptiert, indem man sagt, es kann in Europa keine Grenzen mehr mit militärischen Mitteln verändert werden. Damit war offen sozusagen, würden die beiden deutschen Staaten eines Tages der Meinung kommen, also man müsste die innerdeutsche Grenze verschwinden lassen auf friedlichem Wege, dann ginge das, aber es dürfte sozusagen nicht mit militärischen Mitteln sein. Deswegen auch die Aufregung um Putin, die Krim und die Ostukraine, weil dort eben tatsächlich mit militärischen Mitteln Grenzen verschoben bzw. verändert wurden.
Darum dann auch diese weit kritisierte Volksabstimmung, die da stattgefunden hat. Im Grunde ist die Volksabstimmung das Ding gewesen, was es nachträglich im Sinne der OSZE hat legitimieren sollen.
Ja, das ist der Propagandatrick sozusagen, wenn man es böse will. Wenn man es aus Putins Sicht nimmt, das kann man machen, kann man auch lassen, dann ist sozusagen diese Volksabstimmung und der Versuch, das demokratisch zu ummänteln einfach, um sozusagen etwas besseren Eindruck im Westen oder im Rest der Welt zu bekommen, was aber der Tatsache an sich, dass das mit militärischen Mitteln gemacht wurde, natürlich, das kann es eigentlich nicht verdecken.
Ja.
Zurück zum August 1975. An diesem 1. August unterschreiben also alle europäischen Staaten plus Kanada plus USA, im Übrigen auch der Vatikan. Der einzige Staat, der nicht unterschreibt, ist Albanien. So,
ja?
Die unterschreiben das nicht.
Zwergenaufstand oder was?
Und, jedenfalls, es wird also beschlossen, in drei Körben kann man das genau nachlesen. Es gibt einen Korb, da geht es um wissenschaftlich-technologische Zusammenarbeit. Ein anderer Korb betrifft eben die Außenpolitik sozusagen. Und ein dritter Korb, und das ist der wichtige jetzt auch im Zusammenhang mit der Charta 77, schreibt eben fest, dass in allen Unterzeichnerstaaten die Grundrechte gelten. Die werden da auch aufgeführt, und dazu gehört unter anderem eben die Meinungsfreiheit und die Religionsfreiheit und alles Mögliche. So, und jetzt kann man sich natürlich lange überlegen, was sollte das? Und da gibt es eine sehr schöne Geschichte sozusagen, dass also während dieser Verhandlungen in Helsinki, Schlussverhandlungen, trifft sich Honecker mit Brezhnev, also sowjetischer Staatschef und DDR-Chef, und die beiden diskutieren darüber, dass man eigentlich genau weiß, was der Westen will. Mhm. Nämlich durch die Festschreibung der Menschen- und Grundrechte in Ostblockstaaten, dort Einfluss zu gewinnen, um möglicherweise die Systeme dort zum Kippen zu bringen. Das war die offene Absicht des Westens.
Funktioniert, hat ja auch funktioniert.
Und der Osten, also in diesem Falle Brezhnev und Honecker, haben gesagt, das sehen wir, das wissen wir, wir wissen, dass sie das wollen. Aber, und das ist völlig irrsinnig, die gehen davon aus, beide, dass die wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit des Marxismus-Leninismus denselben zum Sieg verhilft. Und damit ist es vollkommen egal, was die anderen wollen. Der Marxismus-Leninismus würde letztendlich eben doch siegen. Und das endet dann diese protokollierte Unterhaltung mit dem Satz Honeckers: und zur Not habe man ja die Stasi.
Wow.
So. Und dann unterschreiben die das also, und das ist eine große Zeremonie, da gibt es ja auch sehr viele Bilder, wo also tatsächlich Erich Honecker im Kreise der Weltprominenz, also Gerald Ford, der amerikanische Präsident, war gegen Leonid Brezhnev natürlich, Helmut Schmidt auf westdeutscher Seite, der damals ja Bundeskanzler war, und der gerade neue Außenminister Hans-Dietrich Genscher, also alles ist da von Rang und Namen ist da zugegen, es wird unterschrieben, und dann war ein Teil dieser ganzen Unterschriftenaktion, dass man das veröffentlichen musste. Mhm. Und ich weiß, dass ich tatsächlich damals das auch hier in einer Zeitung gelesen habe, über eine Doppelseite war der gesamte Text abgedruckt und ich war also richtig überrascht und baff, dass tatsächlich sozusagen die Zeitung das machen würden und dass alle Menschen das lesen konnten. Das galt aber eben auch für die Menschen in Osteuropa. So, und jetzt kommt...
Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das Neue Deutschland den Text veröffentlicht hat.
Klar,
natürlich. Wow.
Das war Teil der Vereinbarung sozusagen. Das musste in ganz Europa veröffentlicht werden. Das wurde es auch. Und genau auf diese Charta 77 auf diese Schlussakte von Helsinki vom 1. August 1975 bezieht sich die Charta 77, indem sie sagt, in der Schlussakte ist garantiert worden, dass wir das und das und das alles machen können. Sprich Versammlungsfreiheit, Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, bla bla bla. Und deswegen beziehen wir uns darauf und veröffentlichen diesen Text. So, und jetzt ist es natürlich erstmal nur auf dem Papier. Aber auf der anderen Seite, die Sowjetunion und natürlich auch die CSSR waren jetzt so ein bisschen unter Beißhemmung. Ja. Sie hatten ja akzeptiert, dass man das machen darf und auch unterschrieben. Und nun macht es einer, veröffentlicht also einen Text im Sinne der Meinungsfreiheit. Den kann ich jetzt nicht einfach so ohne weiteres in den Knast stecken. Da muss ich schon ein bisschen subtilere Methoden anwenden. Was ich damit sagen will ist, diese Schlussakte von Helsinki hat nicht nur die Charta 77 ermöglicht, das war sozusagen der Anfang, sondern eben auch Solidarność zum Beispiel. Also weil auch die gesagt haben, es ist erlaubt in unserem Land, ihr habt das unterschrieben, Regierung, dass wir hier Meinungsfreiheit haben und dass wir uns versammeln dürfen. Das haben auch die Demonstranten gesagt, die Schwerter zu Flugscharen in der DDR gemacht haben oder dann später den kirchliche Kreise gegründet haben, um also über die Zukunft der DDR zu diskutieren. Die haben sich alle auf diese Schlussakte von Helsinki bezogen. Das hat in vielen Fällen nicht viel genutzt, weil dann der Staat trotzdem massiv gegen sie vorgegangen ist. Auf der anderen Seite aber war es eben nicht mehr so einfach. Und das ist einfach die extreme Wirkung, die eben dieser Konferenzprozess KSZE im Nachhinein, kann man das natürlich gut sehen, entfaltet hat. Und ein Teil war eben die Charta 77 und das ist so in der Meinung der Wissenschaftler ein Element des untergehenden Sowjetimperiums.
Zumal ja, also was das ja gemacht haben muss, ist, selbst wenn die Regierungen gewaltsam gegen die Dissidenten damals vorgegangen sind, muss es ja der einfachen Bevölkerung gleichzeitig das Signal geschickt haben oder gesandt haben, die Regierung handelt falsch, weil sie eben vorher die Schlussakte von Helsinki unterzeichnet hat. Das finde ich eigentlich ganz interessant, dass du dann es ist unterschwellig. Also ich glaube, jeder, der es mitgekriegt hat, hat sich irgendwo im Hinterstübchen gedacht, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja, genau. Das war ja auch der Sinn der Sache. Also der Westen hatte dezidiert die Vorstellung, dass man mit diesem Hebel, sag ich jetzt mal, politisch gedacht, mit diesem Hebel auf der anderen Seite Dinge in Gang setzen kann, die man durch politisches Handeln nicht in Gang setzen kann. Ja. Man konnte nicht, indem man sich, was weiß ich, mit Herrn Honecker getroffen hat oder irgendwelche Konferenzen auf den Fiji Islands zu machen, das brachte ja nichts. Das kriegten die Leute in der DDR oder in Dresden oder in, was weiß ich, Bratislava ja eben gar nicht mit. In dem Moment aber, wo das A in der Zeitung steht und B tatsächlich sich dann irgendwelche Gruppen gründen, die natürlich als Dissidenten verfolgt werden, die natürlich massive Schwierigkeiten haben, die natürlich ganz viele von denen mussten auch außer Landes gehen, sind also nach Westen geflohen und konnten eben in ihrer eigenen Heimat nicht mehr groß wirken. Aber trotzdem, es waren eben sehr viele, die sich dann darauf beziehen konnten und das ist natürlich bekannt geworden. Und das ist dann irgendwann im Bewusstsein, steter Tropfen höhlt den Stein. Irgendwann ist es einfach mal so gewesen, dass die Leute gesagt haben, wir dürfen das hier aber, ihr habt das doch unterschrieben. Und damit ist im Grunde genommen den osteuropäischen Machthabern ein wirklich wirksames Instrument zur Unterdrückung der Dissidenten im eigenen Land einfach genommen worden.
Und trotzdem hat es noch 20 Jahre gedauert, ne?
Naja, also es hat von der Charta 77 noch 9 oder 10 Jahre gedauert oder 12 Jahre.
Ich war jetzt
Jahre,
bei Helsinki, aber von der Charta
77. Ja, das waren 15 Jahre, 15, aber das ist natürlich, im Vergleich zu sonstigen Dauern nicht so richtig viel. Also
stimmt, in historischen Dimensionen ist das nichts.
Ja, du musst dir mal vorstellen, also die Entspannungspolitik hat begonnen im Grunde genommen mit der Großen Koalition in Deutschland, das war 1966. Mhm. Da war Außenminister Willy Brandt und Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger. Der Kiesinger wird ja immer sehr gerne als Übergangskandidat oder als schwacher Bundeskanzler oder sowas tituliert. Das ist nicht ganz richtig, weil in seiner Amtszeit begann eben die Außenpolitik, die dann letztendlich in der Ostpolitik Brandt-Scheel gemündet ist, weil eben damals Brandt Außenminister war. Damals spielte auch schon Egon Bahr eine große Rolle, der das alles sozusagen die Strippen gezogen hat im Hintergrund und der auch schon Kontakt aufgenommen hatte mit Ostberliner Leuten. Also im Zuge sozusagen dieser ganzen Neuorientierung der westdeutschen Ostpolitik ist das alles ins Rollen gekommen, sodass man auch aus diesem Aspekt nochmal sagen kann, also es gibt tatsächlich zwei richtig große und bedeutende westdeutsche Bundeskanzler. Der eine war Konrad Adenauer, ja, der kurz nach dem Krieg die Versöhnung mit dem Erzfeind Frankreich hingekriegt hat, natürlich auch mit Unterstützung aus Frankreich selber, wo sehr viele Leute eben auch diesen Ball aufgenommen haben. Und der zweite ist eben Willy Brandt, der nach der Westorientierung und Ausgleich mit dem französischen Nachbarn eben die Ostorientierung machte und die Aussöhnung mit den osteuropäischen Nachbarn. Und dann eben auch dadurch, dass das möglich war und dass die Osteuropäer darauf eingegangen sind, eben auch den Weg öffnete dafür, dass man das auf europäische Ebene stellen konnte, sprich diesen KSZE-Prozess in Gang bringen konnte. Und damit haben diese beiden Leute vermutlich dem Kontinent einen sehr großen Dienst erwiesen.
Interessant finde ich jetzt, dass du Helmut Kohl nicht in diese Reihe stellst. Der hat nur Glück gehabt, 89?
Naja, also das wird man noch sehen. Also das ist auch noch nicht so richtig lange. Es ist natürlich auch schon lange her. Aber Helmut Kohls Leistung lag vermutlich nicht darin, die deutsche Einheit gemacht zu haben. Das ist jedenfalls meine Meinung. Sondern seine Leistung bestand darin, die deutsche Einheit in den Prozess der europäischen Einigung einzubinden.
Ja.
Dass wir also zum ersten Mal sozusagen nicht mit dem Zorn der Nachbarn langfristig rechnen mussten, wenn hier in der Mitte des Kontinents irgendetwas passiert. Wir haben das ja schon oft diskutiert, auch in anderen Zusammenhängen. Ich erinnere an die Geschichte Europas, die wir mal als Vrindt-Podcast gemacht haben. Da war ja ein Dauerthema der europäischen Geschichte, wie ist die Mitte des Kontinents organisiert? Aus ganz pragmatischen Gründen. Die Leute wollten hier durchlaufen und ihre Waren verticken. Es ist ein Mobilitätsweg gewesen von Nord nach Süd, von Ost nach West und umgekehrt. Insofern war immer wichtig, wie es hier in der Mitte zugeht, weil die anderen, die drumherum wohnen, sozusagen hier durch müssen. So, und nun war auf einmal nach dem Krieg 1945 die Sache so, dass aus diesem riesigen Koloss Deutsches Reich eine winzige DDR und eine etwas größere Bundesrepublik entstanden sind, die aber unter dem Kuratel der jeweiligen Sieger des Zweiten Weltkrieges standen, die also keine weltpolitische Bedeutung mehr hatten. Mit diesem Zustand haben sich alle angefreundet, alles war gut. Und dann kam auf einmal die Vorstellung, die vereinigen sich jetzt wieder 1989. Und dann hatten wir in Frankreich und in London, England, Frankreich waren extrem dagegen. Beide sagten, das wollen wir nicht. Wir wollen auf gar keinen Fall, dass sich das wieder vereinigt. So. Sie hätten das verhindern können, das ist keine Frage. Sie hätten einfach der DDR eine Bestandsgarantie geben können, dann wäre das alles nicht passiert. Und das wollte François Mitterrand, der damals französischer Präsident war, der wollte das auch. Jetzt kommt aber Helmut Kohl. Und Helmut Kohl wusste das natürlich, weil die sich beide in öffentlichen Meinungen nicht zurückgehalten haben. Also sowohl Maggie Thatcher als auch François Mitterrand haben deutlich signalisiert, dass sie das nicht gut finden. François Mitterrand hat irgendwann Ende November, Anfang Dezember öffentlich gesagt, er würde noch vor Weihnachten in die DDR fahren zur Regierung Modrow, der damals Nachfolger schon von Egon Krenz war. Und er würde der DDR den Bestand garantieren durch Wirtschaftshilfe, durch was weiß ich. So, und der Kohl ist ein paar Tage vorher sozusagen, bevor also Mitterrand nach Ost-Berlin kommt, fährt er ebenfalls zu Modrow nach Dresden. Und er unterhält sich mit dem Modrow und er stellt fest, jedenfalls schreibt er das in seinen Memoiren so und alle, die mit ihm dabei waren, die sagen das ebenfalls so. Es hat keinen Sinn, diese DDR sozusagen mit irgendwie Milliarden hochzupäppeln, weil das ist einfach so marode, das wird nichts werden. Ja. So. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, die Leute haben Helmut Kohl zu Füßen gelegen. In Dresden, da gibt es Bilder, das ist unglaublich, was da los war. Und wir reden davon kurz vor Weihnachten 1989. Da war also noch gerade die Mauer gefallen. Ja, aber es ging noch nicht darum, wann vereinigen wir uns. Und all das war noch nicht so richtig in der Rede. So, und dann wollte der eigentlich am Abend dieses 19.12. nach Hause fahren. Und dann haben ihm seine Mitarbeiter gesagt, hör mal zu, mein Freund, du kannst hier nicht einfach wegfahren, du musst jetzt eine Rede halten.
Ja, das war die, wenn es die geschichtliche Stunde zulässt oder genau, so ähnlich, die Einheit in Freiheit, ne?
Ja, genau, da sind 100.000 Dresdner, die rufen alle Helmut und du musst jetzt rausgehen und von denen eine Rede halten. Dann hat er das gemacht und diese Rede ist vermutlich die bedeutendste, die er in seinem politischen Leben gehalten hat, nämlich indem er gesagt, also wenn es die geschichtliche Stunde erlaubt, dann werden wir die deutsche Einheit machen, aber, und das Aber ist eben wichtig, nur wenn es in sozusagen das europäische Haus passt.
Ja.
Ja, der Begriff europäisches Haus, der fiel da. Und diese Rede haben sowohl der amerikanische Präsident George W. Bush, der Vater vom zweiten Bush, gehört, als eben auch...
Also du meinst George Bush.
George W. Bush, der Vater. Und George Herbert Walker. Bush.
Genau, George, genau. So. Ja. Man bringt die ja alle durcheinander. Der alte Bush.
Also der hat das gehört und Mitterrand hat es gehört und Maggie Thatcher hat es auch gehört und die haben dann hinterher unisono gesagt, okay, also diese Rede war jetzt so überzeugend und es hat uns auch beruhigt sozusagen, dass die Deutschen keinen Alleingang machen, sondern dass sie eben mit uns gemeinsam diesen Prozess irgendwie so machen, dass er halt kompatibel mit Europa ist, sprich mit den Interessen der anderen großen Staaten auf diesem Kontinent. Das heißt, es geht keine Gefahr von den Deutschen aus, selbst wenn sie jetzt mit 82 Millionen oder was wir hier sind und einer gewaltigen Wirtschaftskraft eben tatsächlich ein europäischer Großklotz sind, aber wir sind nicht überheblich und wollen nicht andere unterdrücken und so weiter und so weiter. Also all diese Signale sind von dem Tag aus ausgegangen und das hat er auch tatsächlich bis zuletzt durchgehalten. Deswegen ist der Euro relativ hastig und schnell eingeführt worden. Deshalb gab es später den Vertrag von Maastricht 1992, in dem also die politische Union weitergeführt werden sollte und der also klare Schritte verabredet wurden, wie das in Zukunft weitergehen soll, eben immer mit dem integrierten großen Deutschland. Und das ist dann tatsächlich die Leistung Helmut Kohls. Aber die deutsche Einheit selber, also das Nachgeben zum Ruf sozusagen, wir sind das Volk und wir wollen uns vereinigen. Dieser, ich meine, wer hätte sich dem widerstellen sollen? Der es damals versucht hat, war Oskar Lafontaine, der ist bei der Wahl derartig abgemeiert worden, dass es vollkommen klar war, das akzeptieren die Leute nicht. Und wenn sie gesagt hätten, die Politiker in Westdeutschland, also in Bonn damals, das machen wir jetzt nicht, sondern wir legen erstmal eine Käseglocke über die DDR und subventionieren sie 5 Jahre, damit sie sich so allmählich an die westdeutschen Lebensverhältnisse angleichen.
Ja, nee, da hätte dann irgendwann auch niemand mehr gewohnt.
Richtig, die wären alle rübergelaufen. Ja, und das hätte man auch gar nicht verhindern können, weil das Grundgesetz schreibt vor, dass für jeden, der kommt aus Ostdeutschland, ein Reisepass hier liegt. Und insofern, oder ein Personalausweis hier liegt. Insofern, die Möglichkeiten waren wirklich sehr begrenzt, das zu verhindern. Und insofern, also ich persönlich würde das jetzt nicht als Leistung bezeichnen, etwas tut, was nicht zu verhindern ist. Aber wie man es eben macht, das fand ich, da muss man schon sagen, das ist Chapeau. Und da würde ich Helmut Kohl dann auch tatsächlich eine bedeutende Person in der westdeutschen Geschichte bezeichnen.
Und wie kommen wir jetzt wieder zurück zur Charta 77?
Ja, das kann ich dir sagen, weil wir jetzt ja heute 2016, beziehungsweise ja auch bald 2017, und da läuten schon die Glocken, 40 Jahre ist das nämlich jetzt her, wir sozusagen so ein bisschen uns zurücklehnen könnten, die Weihnachtsbrezeln haben wir gefressen und überlegen uns jetzt mal sozusagen, wie ist das eigentlich geworden und was machen wir jetzt damit und wie kann man es weiterentwickeln. Und da sehen wir halt, dass wir tatsächlich weitergekommen sind, also wir leben in Freiheit und wir können machen, was wir wollen hier eigentlich, aber wir sind natürlich auch tatsächlich bedroht durch viele Entwicklungen, die eben gegen diesen europäischen Einheitsgedanken und gegen diesen Freiheitsgedanken sind. Und die Frage ist eben einfach, ob wir es wirklich schon gelernt haben, mit der Freiheit sozusagen umzugehen, mit den Dingen, die uns dieses Europa und die Europäische Union im Übrigen auch ermöglicht, oder sind wir so blöd, sage ich jetzt einfach mal, und treten es mit Füßen, beziehungsweise können es gar nicht richtig wertschätzen. Und ich habe, da du ja immer noch auf den O-Ton wartest, den ich euch immer mitbringe. Wir haben natürlich auch hierzu Interviews geführt, das ist ja klar. Und in diesem Fall habe ich mitgebracht den Stefan Heinlein. Stefan Heinlein ist zurzeit Korrespondent des Deutschlandfunks in Prag. Und den haben wir gefragt, ob das irgendwie eine Rolle noch spielt heute, diese 40 Jahre Charta 77, und ob die Leute, die das damals gemacht haben, heute noch, ich sag mal, von Schülern und Studenten geehrt werden, oder ob das Gegenstand des Schulunterrichts ist, oder ob irgendwie die Öffentlichkeit in irgendeiner Form davon noch Kenntnis nimmt und sich daran erinnert. Und das hat er uns dazu gesagt.
Wenn man die Medien als Maßstab nimmt, dann kann man sagen, sie sind präsent, allerdings nur in wenigen, in Qualitätsmedien. Es gibt also in dem Öffentlich-Rechtlichen gab es Dokumentationen in den letzten Tagen. In den guten Zeitungen gab es auch Sonderbeilagen, wo erinnert wurde an die Charta 77. Aber insgesamt kann man nicht sagen, dass die Charta hier jetzt noch eine große Rolle spielt, dass die Menschen wissen, worum es sich handelt. Also es gab Umfragen in den letzten Tagen, wo dann herauskam, dass 40-50%, gerade die junge Generation, mit dem Begriff überhaupt nichts anfangen kann. Wenn wir vielleicht zurückblicken auf die Zeit 89, also die Tage der samtenen Revolution, damals spielte die Charta 77 noch eine gewaltige Rolle. Sie war also quasi die Keimzelle der demokratischen Entwicklung hier in der damaligen Tschechoslowakei. Allen voran natürlich mit Havel, dem Präsidenten dann des Landes. Aber die Charta war auch so quasi die Basis für die Entwicklung des Bürgerforums und für die meisten anderen Parteien des Landes. Und viele Dissidenten, also nicht nur Havel, die kamen dann in Amt und Würden, und diese Tatsache, also dass die Charta quasi die Keimzelle der Demokratie in der Tschechoslowakei war, das wird heute anerkannt, das wird auch gewürdigt.
Aber gefeiert wird es, oder naja,
gefeiert wird es, genau das wollte ich jetzt gerade sagen. Es wird gewürdigt, aber es wird nicht gefeiert. Ja. Und das ist leider Gottes, finde ich jedenfalls, ein schlechtes Zeichen. Man sollte sich tatsächlich mal überlegen, ich will jetzt nicht sagen in der Tschechoslowakei oder in der Tschechischen Republik oder so, sondern insgesamt in Europa sollte man sich wirklich mal überlegen, gerade bei den Jüngeren, was das für eine geile Zeit ist, in der sie leben, und dass sie das wirklich mit allem, was sie haben, verteidigen müssen. Und sie müssen es verteidigen gegen jene, die eher auf Abschottung setzen, die eher auf Rückbesinnung auf die eigenen Säfte sozusagen. Die
Liberalen.
Ja, im Grunde. Sie müssen es verteidigen gegen diejenigen, die diese Freiheits- und Liberalrechte zumindest mal in Frage stellen, sagen wir es mal vorsichtig so.
Ja. Warum sind wir so? Warum schaffen wir es nicht zu verstehen, dass der liberale oder die liberale Demokratie, der liberale demokratische Rechtsstaat, dass das keine Selbstverständlichkeit ist, dass wir ständig dafür kämpfen müssen? Und vor allen Dingen auch an den richtigen Stellen dafür kämpfen müssen. Das ist ja auch
sowas. Ja, das ist wirklich eine gute Frage, und die stelle ich mir natürlich auch unentwegt. Ich glaube einfach, im Moment jedenfalls ist es deshalb so schwierig, weil so viele Probleme gleichzeitig auf die Menschen in Europa einprasseln. Ich will jetzt mal so ein paar nennen, die kennt jeder von uns. Also die Flüchtlingsfrage ist wirklich nur eine. Das ist wahrscheinlich sogar die geringste. Es geht gar nicht so sehr darum, dass hier jetzt 1 Million Flüchtlinge in Deutschland sind. Das ist, glaube ich, weil jeder so im Hinterkopf weiß, also wenn der Krieg in Syrien vorbei ist und der Wiederaufbau begonnen hat, dann werden ganz viele von denen wieder zurückgehen. Und insofern ist das nicht das Problem. Aber das Problem ist, dass zu diesem Problem so ein ungutes Gefühl dazu kommt, tatsächlich nicht mehr dazuzugehören, also als Mensch zur Gesellschaft, weil diese Gesellschaft, und das glaube ich, ist tatsächlich ein Befund, den wir unterschreiben können, weil diese Gesellschaft sich in den letzten 10, 15 Jahren um vieles gekümmert hat, aber nicht um die Menschen.
Ja.
Also wir haben Banken gepimpert, wir haben Systeme gepimpert, wir haben für Griechenland Geld und für, was weiß ich nicht, Milliarden ausgegeben. Wir lassen es zu, dass trotzdem eine Bank nur Scheiße baut, die Vorstandsvorsitzenden in zweifachen Millionenbeträgen nach Hause gehen pro Jahr. Mhm. Und wir verhindern nicht, dass also tatsächlich Schindluder getrieben wird ohne Ende mit solchen Dingen. Und dann haben wir jetzt das Problem, man sieht es in Amerika, man sieht es in Frankreich, man sieht es aber auch bei uns, Stichwort AfD, dass du dann nur noch so populistische Anti-Establishment-Sprüche loslassen musst, die nichts mit der Realität zu tun haben, die einfach nur dummes Gewabere sind und Sprüche völlig blödsinnig. Aber diese nicht faktischen Sprüche stoßen eben auf dieses ungute Gefühl, was ich eben versucht habe zu beschreiben. Und das macht ein wirklich sehr schwer zu entfledderndes Gemisch aus Angst, Unrechtsempfinden, Sorge vor der Zukunft, Sorge vor selbst zu spät zu kommen. All diesen schwer zu fassenden Problemen, das trifft aufeinander zu. Und dann sind die Menschen unsicher geworden, beziehungsweise sie versuchen, sich einen Sündenbock sozusagen rauszupicken. Der ist dann von mir aus Angela Merkel oder Sigmar Gabriel oder irgendein anderer Politiker oder eben das Establishment, also alle Politiker zusammen. Das macht ja Donald Trump so besonders schön. Und das Furchtbare ist, wir werden das jetzt in Amerika erleben, der Typ versammelt Milliardäre um sich, also alles Leute aus dem Establishment. Ja.
Sogar das schlimmere Establishment. Ja.
Und jetzt sagen die immer noch, der wird uns helfen. Also das ist wirklich echt schwierig. Und deswegen, ich bedauere manchmal heute auch wirklich Politiker, die diesen Zusammenhang natürlich erkennen, die auch sagen, ja, der populistische Dreiklang ist, ich suche mir irgendein Problem, das es nicht gibt, ich bausche es zum Weltuntergang auf und sage als Drittes schließlich, ich bin der Einzige, der euch davor retten kann. Dieser Quatsch, der wird jeden Tag in den Talkshows verbreitet, weil diese Typen auch immer noch eingeladen werden.
Das finde ich so faszinierend.
Müll da erzählen dürfen. Also wirklich schrecklich. Aber das trifft eben tatsächlich auf einen fruchtbaren Boden. Und ich sag einfach nur, Leute, wenn ihr nicht aufpasst, ich bin schon in einem Datum geboren sozusagen, wo ich da nicht mehr viel gegen machen werde.
Und wo du wahrscheinlich auch von den Folgen nicht mehr so heftig berührt sein wirst.
Genau. Aber es ist tatsächlich an der Zeit, dass die etwas jüngeren Leute aufstehen und sagen, das kann so nicht weitergehen. Und wir müssen das, was wir hier haben, verteidigen. Das ist das Beste, was wir je hatten. Und dazu gehört eben auch diese Charta 77. Dazu gehört selbstverständlich auch so etwas wie Solidarność oder Schwerter zu Pflugscharen. Also Menschen, die aufgestanden sind, die etwas aufgeschrieben haben, die gesagt haben, ich will das so nicht mehr haben, wie es jetzt ist. Und die sich mit friedlichen Mitteln, das ist das Wichtige, mit friedlichen Mitteln, gegen einen scheinbar übermächtigen Gegner gewehrt haben und ihn letzten Endes besiegt haben.
Matthias von Hellfeld, ich danke dir.
Bitteschön.
Und weise darauf hin, dass die passende Sendung Eine Stunde History auf D-Radio Wissen am 1. Januar 2017 laufen wird. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.